Ich habe mir dieses Mal irgendwie ziemlich, habe ich mich ziemlich schwer getan oder schwer gefühlt, irgendwie eine Predigt vorzubereiten, weil ich mache das ja meistens so, habe ich euch ja schon mal erzählt, dass wenn ich im Auto unterwegs bin, halt oft drüber nachdenke irgendwie so und Gott halt frage, was ist jetzt irgendwie dran diese Woche? Was möchtest du uns als Gemeinde, was möchtest du mir irgendwie sagen? Und die Frage hat mich irgendwie die ganze Woche bewegt und es waren mehrere Autofahrten irgendwie diese Woche und ich habe viel nachgedacht und habe viel irgendwie sinniert vielleicht so über das, was heute so dran ist. Und ich glaube, so der Grund, das Grundding, was mir irgendwie diese Woche wichtig geworden ist, ist, welchen Blick hat Gott auf uns? Welchen Blick hat Gott auf mich ganz persönlich und welchen Blick hat Gott auf euch, auf jeden Einzelnen und ganz speziell vielleicht auch auf uns als Gemeinde? Und was sind vielleicht so Dinge, die Gott sich noch von uns wünscht? Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto bewusster ist mir irgendwie geworden, dass mir in den letzten Wochen, und also ich war fast immer hier irgendwie, und in den letzten Wochen so viel von Gott irgendwie gelernt habe und so viel von Gott gehört habe, dass Gott es irgendwie möglich gemacht hat, dass Menschen die Gemeinde besucht haben, total verrückt und irgendwie von ihrem Herzen erzählt haben, von dem, was sie in ihrem Leben irgendwie so alles erlebt haben. Und ich irgendwie so viel hören durfte und so viel irgendwie mein Herz und mein Kopf und alles so aufnehmen durfte, dass das echt eine krasse Zeit war. Und ich habe Gott so auch dafür Danke sagen können, irgendwie für diese vergangenen Wochen und dafür, dass es alles so funktioniert hat, wie er das halt so gemacht hat. Und im gleichen Moment habe ich aber irgendwie gemerkt, dass nur wenig von den Dingen tatsächlich mal was verändert haben. Dass nur wenig irgendwie, es waren zwar bahnbrechende Dinge, die gesagt worden sind, aber in meinem Herz ist es so gefiltert worden, dass ganz wenig davon irgendwie in die Praxis umgesetzt werden konnte. Nun ist es toll, irgendwie in unsere Gemeinde zu schauen und ich kann die einzelnen Leute jetzt angucken und bin froh darüber, dass echt Schritte getan worden sind. Also dass irgendwie, wir Christen, wir leben ja immer so, dass wir sagen, wir wollen so Schritte tun. Das ist so ein Bild dafür, dass wir irgendwie auf einem Weg sind. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir irgendwie auf einem Weg. Das ist nicht irgendwie so und dann ist alles gut. Und es ist toll zu sehen, dass hier Dinge passieren in der Gemeinde und dass Menschen anfangen zu zeichnen im Lobpreis, dass Menschen ja auf dieser Bühne sind, die vorher noch nie auf dieser Bühne saßen und Lobpreis machen, dass Menschen ja einfach irgendwie in ihrem Leben gesagt haben, ich will dort was Neues ausprobieren, ich will was wagen. Und trotzdem habe ich in meinem Herzen diese Woche immer wieder in meinem Auto diese Unzufriedenheit gespürt und immer wieder dieses, ja, ich habe es dann irgendwie so umschrieben jetzt mit, da geht noch mehr. Ich habe irgendwie gedacht, dass Gott so sagt, es ist echt cool, was hier passiert und ich möchte das auch segnen, aber Leute, da geht noch was. Nun ist es natürlich so ein Ausspruch, da geht noch was, das kann man wahrlich immer sagen im Leben, also es geht immer mehr. Wenn man so, gerade jetzt ist ja Fußball aktiv, irgendwie, das sagt man ja, die müssen 150% geben, also das, was ich, das Unmögliche, die müssen 100% ist das, was ihre Leistungsfähigkeit ist und 50% muss noch oben drauf. Da muss immer mehr gehen und es muss immer mehr sein und es muss immer intensiver sein. Aber ich glaube, dass Gott mir oder uns zeigen möchte, dass in der Gemeinde noch mehr gehen kann, weil Gemeinde nicht irgendwie, das jetzt irgendwie gesagt, der da jetzt schon Schritte gemacht hat, du musst jetzt noch 20.000 Schritte tun, damit es irgendwie besser ist, sondern Gott sieht, glaube ich, Gemeinde so als Puzzle. Und der hat nicht irgendwie ein Jahr hingestellt, der irgendwie alle Fähigkeiten hat und sich auch vorne hinstellt und der macht Lobpreis, der singt, der predigt, der macht Seelsorge, der kocht noch das Essen, der kehrt, der wischt, der geht raus, lädt Leute ein, sondern Gott hat uns verschieden gemacht und Gott hat uns so als Puzzle gemacht. Und wenn man jetzt mal dieses Bild eines Puzzles nimmt, dann jeder von euch hat vielleicht schon mal gepuzzelt, besser oder schlechter. Es gibt ja kleine Puzzle mit 50 Teilen oder mit 10, die kriegt vielleicht jeder zusammen, oder mit 5000 Teilen. Und definitiv ist es so, wenn die Puzzleteile mal alle liegen und alle da sind, dann ergibt es ein Bild. Würdet ihr mir jetzt recht geben, oder? Außer es ist verkehrt rum, dann ist es eine Fläche, eine graue. Aber es ist normalerweise ein Bild. Und Gemeinde funktioniert, glaube ich, genau so. Es gibt keine Ahnung, wie dieses ideale Bild von Gemeinde aussehen sollte, was, wenn jetzt mal das Puzzle fertig wäre und wir uns angucken, dann kommt wahrscheinlich die ideale Gemeinde dabei raus. Die kann ich aber nicht sagen, wie sie aussieht. Aber Gott hat uns als Puzzlewerk in diese Welt gesendet. Und das bedeutet, wenn wir irgendwie was erreichen wollen und wenn wir ein Bild sehen wollen, dann geht's nur gemeinsam. Dann geht's nur, indem jeder erkennt, welches Teil bin ich. Und ich denke, dass in dieser Gemeinde und sogar in meinem Leben da irgendwie noch so Dinge sind, wo ich merke, da liegen noch Puzzleteile irgendwie im Karton. Und die müssen mal rausgenommen werden und mal geguckt werden, wo die nur jetzt unbedingt dort ranpassen. Es passt ja jedes Teil nur an eine Stelle. Und oft ist es, wenn man bei dem Bild bleibt, vielleicht sogar so, dass die Puzzleteile verkehrt rum im Karton liegen. Vielleicht kennt ihr das. Die müssen wir erst alle umdrehen, damit man ungefähr weiß, wo das hingehört, ob es Himmel oder Erde oder Baum oder was weiß ich, was da drauf ist. Und oftmals liegen die noch verkehrt rum in dem Karton und man sieht eigentlich nichts anderes wie ein graues Stück Pappe. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was auf der anderen Seite drauf sein könnte. Im ersten Moment irgendwie, wo Gott mir so eine Unzufriedenheit gegeben hat darüber und so gesagt hat, Mensch, da geht noch mehr, habe ich erstmal irgendwie so eine Last gespürt. So, und habe so die Frage ihm entgegengebracht, na, was soll ich jetzt bitte tun? Also wir geben ja schon irgendwie das Beste und wir versuchen irgendwie Leute einzuladen und wir versuchen Gottesdienste zu haben, wir versuchen Lobpreis zu machen, wir beten für Leute. Was ist jetzt das, was du von mir verlangst, Gott, was irgendwie passieren kann, damit dieses Mehr, dieses Puzzle irgendwie erreicht wird? Beruhigend ist es zu wissen, dass es an mir nicht liegt, dass es auch an dir nicht liegt und dass keiner von uns irgendwie die Aufgabe hat, alles gut zu machen und 100% Verantwortung für dieses Puzzle zu übernehmen. Wiederum ist es aber so, dass jeder Einzelne auch diese Aufgabe hat, Teil dieses Puzzles zu sein. Für sich selbst dieses Stück Puzzle, was benötigt wird. Ich will mal einen kleinen Sprung machen an den Anfang der Bibel. Jeder kennt vielleicht irgendwie so diesen Anfang der Bibel, da wird Gott schafft alles, was wir jetzt, wenn wir zum Fenster rausschauen, so sehen und sogar noch mehr, was man jetzt nicht sieht, Ozeane und so weiter. Und Gott hat auch den Menschen geschaffen. Und wenn wir an Adam und Eva denken, dann denken wir vielleicht alle so kurz so an diesen Urmenschen, also der erste Mensch, der irgendwie so war, wie wir sind. Und jeder von uns kennt die Situation mit dem Apfel und dass die halt von diesem Apfel gegessen haben, weil sie irgendwie sich haben verführen lassen. Und jeder von uns weiß, dass sich nach diesem Biss an diesen Apfel einiges geändert hat im Leben von Adam und Eva. Die waren auf einmal nicht mehr so, cooles Bild, die sind nackig durchs Paradies gerannt, auf einmal haben sie sich geschämt voneinander, auf einmal mussten sie irgendwie Körperkleidung tragen, um sich irgendwie zu verstecken. Und was sich auch noch geändert hat, gleich die erste Situation, Gott geht durch den Garten und Gott sucht sie und sie haben sich vor Gott auf einmal versteckt. Und Gott sucht Adam und ruft, Adam, wo bist du? Und jetzt versuche ich mich manchmal in diesen Adam rein zu versetzen. Ja, wo ist er? Er hat sich versteckt. Warum hat er sich versteckt? Ich denke, er hat sich versteckt, weil er Angst vor Gott hatte. Er wusste im Endeffekt nach diesem Biss, auf einmal hat sich vieles geändert. Das war nicht gut, das war nicht richtig. Vielleicht hat er Angst gehabt, was macht Gott jetzt mit mir? Bestraft er mich jetzt irgendwie? Wäre ich jetzt an Ketten gehangen? Wäre ich verprügelt? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Angst, was jetzt noch auf ihn zukommt irgendwie in der Zukunft. Was hat diese Konsequenz, was hat es noch mehr für Konsequenzen, dass er das getan hat, was Gott eigentlich gesagt hat, was er nicht tun soll? Ich denke, dass wir sind alle irgendwie Nachfolger Adams, also irgendwie stammen wir von dem ab. Wenn es der erste Mensch war und wir sind auch Menschen, dann haben wir irgendwie eine Verbindung zu ihm. Auch wenn die paar Jahre zurückliegt, wir ein paar Jahre auseinander liegen, Adam und ich und Adam und du oder Eva und du. Und ich glaube, dass dieses, was dort passiert ist, ein Stück weit trotzdem noch in uns drinsteckt. Diese Angst vor Gott und dieses sich vor Gott verstecken. Wir wissen ganz oft, was irgendwie zu tun ist und machen es dann doch lieber nicht. Weil wir Angst davor haben, weil wir Angst haben, vielleicht was Menschen über uns denken, weil wir Angst haben, das irgendwie nicht zu können und dass Gott uns zu viel zutraut. Weil wir vielleicht Angst davor haben, was Gott irgendwie in unserem Leben noch alles so anrichten könnte. Es hat ja immer so, ist ja immer manchmal so ein zweischneidiges Schwert, wenn man so Leute in die Gemeinde einlädt, die ja extrem gut irgendwie in irgendwas unterwegs sind. Gerade letztes Mal Evangelistin da war, da kommt in mir erstmal die Angst hoch, nicht, dass ich jetzt das Gleiche machen muss wie die. Das ist ja gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich habe doch irgendwie mein Leben auch so gern, wie es jetzt gerade ist und irgendwie so ein bisschen ruhiger halt und vielleicht Vielleicht auch mal manchmal jemand da, der auf Missionsreise gegangen ist, alles hinter sich gelassen hat, alles verlassen hat, seine Familie, sein Haus, seine Wohnung. Das ist nichts, was ich im ersten Moment irgendwie will und was für mich anstrebenswert erscheint, sondern ich will eigentlich das behalten, was ich gerade so habe. Und habe Angst vor dieser Zukunft. Wir sind ja irgendwie, einige von euch auf jeden Fall, oft schon hier gewesen. Und ich habe mal so geguckt, ich denke mal so, der durchschnittliche Gottesdienstbesucher hört so 30 bis 40 Predigten im Jahr in dieser Gemeinde. Vielleicht geht er sogar noch woanders hin ab und zu und kommt irgendwie auf 50 Predigten im Jahr. Und es ist eine Menge Sachen, die wir von Gott gesagt kriegen. Das ist nicht nur irgendwie mal so, ich habe einmal eine Predigt gehört, na gut, war nicht mein Thema, sondern du hörst 40 Predigten. Und es ist eine Menge Infos, das sind eine Menge Dinge, die Gott uns kundtut. Und nun macht es die Bibel sich relativ einfach, wenn ihr einen Jakobusbrief kennt. Der Jakobusbrief ist ja so ein Brief, wo da geht es nicht so um das, wir setzen uns hin und hören ein bisschen auf Gott, sondern dort steht er dort und sagt, Mensch, Freunde, ihr habt gehört, ihr habt alles gehört und ihr habt so viel in euch irgendwie in euren Ohren aufgenommen und vielleicht ist es sogar ein Teil hier angekommen. Na, was ist denn jetzt damit? Das geht fast nur darum, loszugehen. Manche haben das schon wieder so als Druck. Ja, wir sollen nicht irgendwie so, wir müssen jetzt nicht und ich muss Gott nicht gefallen, indem ich was tue. Aber irgendwie steckt doch dort eine absolute Logik dahinter. Also wenn Gott uns irgendwie jede Woche sagt, Mensch, dort ist noch so ein Ding, wo ich einfach weiß, wenn du das in deinem Leben änderst, dann kannst du Freiheit erleben. Und wir hören uns das immer an, aber legen es dann wieder, ich habe das mal gehört in diese Akte. Dann hat es doch keinen Wert, dann verliert es doch alles an Wert. Und in dem Moment hat der Jakobus recht, indem er sagt, Mensch, wir können nicht nur hören, sondern wir müssen auch tun. In der neuen Genfer Übersetzung steht der Satz, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andersfalls betrügt ihr euch selbst. Wir merken schon, er hat ein bisschen Druck dahinter gelegt, wir betrügen uns selbst, das klingt nicht unbedingt so wie, es wäre schön, wenn du es tust. Aber ich denke, er hat recht. Wir sollen zu Tätern werden. Nun ist es natürlich richtig, es gibt nicht jede Woche eine Predigt hier, wo du danach dort sitzt und denkst, Mensch, das war die Predigt für mich. Ich habe gemerkt, dass Gott mich direkt angesprochen hat, dass es mein Thema ist, dass jetzt irgendwie was losgehen muss. Aber ich denke, von diesen 30, 40 Predigten, die du gehört hast oder die du noch in Zukunft hören wirst, gab es Abende, gab es Stunden, wo du gemerkt hast, das ist es. Das, ich merke da irgendwie in mir drin, das beschäftigt mich. Das lässt mich nicht in Ruhe. Das macht mich irgendwie juckig oder keine Ahnung. Also einfach unruhig. Und nun ist die Frage, was mache ich damit? Was mache ich damit, wenn die Evangelistin, die vorige Woche hier, vor vier Wochen, da kommt es vor, wie als wäre es gestern gewesen, die vor 4 Wochen hier war und es hat mich angesteckt, was sie gesagt hat. Was mache ich damit? Buche ich das als ein schönes Erlebnis ab, irgendwie, dass ich mich verstanden gefühlt habe? Oder fange ich an, im Kleinen auch mal solche Dinge umzusetzen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, dort liegt mein Augenmerk drauf? Oder was mache ich, wenn ich viel über Prophetie gehört habe, wie im letzten Jahr, und ich habe irgendwie gemerkt, Mensch, da wäre noch was möglich, und ich merke irgendwie, wenn ich mit Menschen rede und wenn ich mich mit Menschen beschäftige, dann bekomme ich von Gott irgendwie Eindrücke, und Gott zeigt mir was über den Menschen. Was mache ich damit? Packe ich es wieder in diese Schublade, ich habe mal ein cooles Erlebnis mit Gott gehabt, oder gehe ich der Sache hinterher und will irgendwie, dass sich dort was ändert? Jeder von uns trifft selber diese Entscheidung. Jedes Mal, wenn er hier im Gottesdienst ist, jedes Mal, wenn er irgendwo anders mit Gott konfrontiert wird und irgendwie merkt, es lohnt sich, hier drüber nachzudenken. Trifft jeder selbst die Entscheidung, denke ich darüber nach, gehe ich irgendwie so kleine Tapselschritte, oder gebe ich mich wieder in mein Selbstmitleid und sage, nee, ich kann es sowieso nicht, ich schaffe das nicht, nee, vielleicht in 4 Wochen, wenn der Nächste kommt. Und nun ist es gut, irgendwie zu wissen, dass Gott dann nicht irgendwie am Ausgang steht mit einer Peitsche oder mit einer Faust und sagt, jetzt strecke ich ihn nieder und zeige mir, dass er wieder was falsch gemacht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Entscheidung zum Nichtstun definitiv auch was in unserem Leben bewirkt. Und das ist nicht unbedingt was Positives. Es wird eine Bedeutung haben, wenn wir immer wieder die Tür zuhauen, die irgendwie Gott mit Gewalt und Kraft und Ehrgeiz aufstößt. Und es hat eine Bedeutung für dich ganz persönlich, für dein Leben, was man ja irgendwie leben muss. Also jeder von uns ist ja unterwegs im Leben. Es hat eine Bedeutung für uns als Gemeinde und es hat definitiv auch eine Bedeutung für den Platz, wo du hingestellt bist. Für deinen Ort zum Beispiel, wenn du aus Ehrenfriedersdorf kommst oder für deine Schulklasse, deine Arbeit. Es wird definitiv eine Bedeutung haben. In der Vorbereitung ist mir ein Psalm wichtig geworden. Der Psalm 23, jeder kennt ihn vielleicht, spätestens wenn ich ihn vorlese. Das ich jetzt auch tue. Der Herr ist mein Hirte. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich glaube, das ist die mutmachendste Stelle in der Bibel, die es irgendwie gibt. Und wenn wenn wir die jeden Tag lesen und wenn wir das wirklich verstehen und glauben würden, dann würde es uns echt gut gehen und wir hätten weniger Last zu tragen und hätten weniger Ängste in unserem Leben. Aber ich möchte jetzt euch nicht nur Mut machen mit dieser Stelle, sondern ich möchte uns mal so eine Stelle aus diesem Psalm rausziehen, der, glaube ich, noch mehr sagt als nur, ach, Gott ist da und Gott hilft mir und Gott ist auch in schlechten Zeiten da. Das ist er definitiv und das will ich auch nicht in irgendeinen Klammern stellen. Gott ist da und Gott ist da, wenn dir es schlecht geht. Gott ist da, wenn du keinen Ausweg siehst. Gott ist einfach immer da und jedes Wort, was in diesem Psalm steht, ist wahr. Und ist, Gott lässt sich daran prüfen. Aber ich möchte mal die Stelle mit dem Tisch rausschneiden quasi aus diesem Psalm. Dort steht, er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, oder hier stand es ein bisschen anders in der Übersetzung, aber das ist die Bedeutung. Ich habe mir so die Frage gestellt, was ist denn auf dem Tisch drauf? Also ich stelle mir das mal so, wenn man sich schon mal das Bild nicht vorstellt, es steht ein Tisch. Irgendwo auf einer grünen Wiese vielleicht, wie stellen wir uns das vor? Vorher geht es ja um eine Wiese. Dort hinten sind unsere Feinde, Kriegsgeschrei, Bomben, keine Ahnung, was deine Feinde sind. Vielleicht ist es deine Schwiegermutter. Auf jeden Fall, dort hinten stehen die Feinde, hier steht ein Tisch. Und auf diesem Tisch steht was. Weil Gott hat nicht nur gesagt, ich stelle euch einen Tisch hin im Angesicht eurer Feinde, sondern er deckt uns einen Tisch. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn da drauf auf diesem Tisch, den Gott mir dort ins Angesicht meiner Feinde stellt? Es muss ja was Gutes sein. Es ist nicht irgendwie ein Tisch aus Stahl, der 5 Meter hoch ist, dass die irgendwie nicht ran an mich können, sondern es ist was, wo ich mich ransetzen kann und wo ich was in mich aufnehmen kann. Und ich glaube, dass wir uns ganz wenig Gedanken manchmal darüber machen, auch wenn wir in schwierigen Situationen in unserem Leben sind, was Gott uns denn wirklich auf diesen Tisch draufstellt. Ich kann ja nicht die Frage jetzt beantworten, dass dort irgendwie ein Gänsebraten steht, daneben Klöße und noch ein paar Teller und eine Flasche Bier oder was weiß ich, sondern ich glaube, es steht für jeden etwas drauf, was er in seinem Leben benötigt. Und ich habe mich dort selber so in diesem Bild gesehen, dass ich so halb unter diesem Tisch kauere, der mich trotzdem schützt, weil der Tisch ist von Gott und meine Feinde sind dort hinten, hat mir schon. Aber dass ich mich nicht getraue, mich an den Tisch ranzusetzen und das zu mir zu nehmen, was Gott da draufgestellt hat. Und das ist doch der Grund, warum der Tisch dort steht. Nicht nur als Trennung irgendwie, sondern weil Gott was draufgestellt hat. Weil Gott irgendwas Gutes uns mitgeben möchte. Das sind die Entscheidungen in unserem Leben, wo wir Mut oder auch nicht Mut haben müssen, uns ranzusetzen und den Deckel mal hochzuheben oder zu gucken, was ist dort. Aber da ist wieder unsere Angst oder unser fehlendes Gottvertrauen. Vielleicht hat dich Gott noch nicht so gesegnet, irgendwie du das vorgestellt hast und du keine Ahnung, bist noch auf der Suche nach dem Job und betest schon immer dafür, hast irgendwie gerade keinen Partner und das zieht dich extrem runter, hast kein Geld, hast keinen Lebensinhalt. Und das sind die Dinge, die wir immer wieder uns dann vor Augen führen, und auf dem Tisch kann gar nichts Gutes für uns sein. Gott kann uns gar nicht sowas hinstellen, was mein Herz wirklich glücklich macht, was mich zufrieden macht, was mich ankommen lässt. Ich glaube, wenn wir das Bild mit diesem Tisch nehmen, dann ist es jedes Mal, wenn wir an diesen Tisch gehen und dort was runternehmen, dann sind es solche kleinen Entscheidungen, die wir treffen, wo wir sagen, Gott spricht uns an, Gott fordert uns heraus, Gott möchte, dass ich das, das und das tue und ich versuch's. Ich wag's einfach mal, ich probiere mal was aus. Ich glaube, dann kommen wir an diesen Tisch und dann fangen wir an, von diesen guten Gaben von Gott zu nehmen, es in uns aufzunehmen und fangen an, anzukommen im Leben. Und diese Schritte in unserem Leben, die sind bei jedem Grund verschieden. Bei einigen von euch ist es vielleicht, irgendwann einfach mal wirklich diese Entscheidung für Gott zu treffen und das vor der Welt festzumachen und sich zum Beispiel taufen zu lassen. Bei einem anderen ist es vielleicht, dass er eine Gitarre immer in seinem Schrank stehen hat oder zu Hause spielt, im Heimlichen. Das auch mal vor Leuten zu tun und Menschen damit in Lobpreis zu führen, Gott Lobpreis zu geben damit. Für den Nächsten ist es vielleicht, einfach mal auf dieser Bühne oder vor dieser Bühne zu stehen und das zu erzählen, was Gott in deinem Leben gemacht hat und was du mit Gott erlebt hast und wie du die Bibel verstehst. Und wiederum gibt es vielleicht Leute, die einfach mal rausgehen und wildfremde Menschen anquatschen und denen was von Jesus erzählen. Oder vielleicht einfach mal zu Menschen gehen, die nichts haben. Wir lesen gerade in der freien Presse zum Beispiel, dass jetzt irgendwann Ausländer in diese Region kommen werden und in den Orten einquartiert werden. Sollen. Lassen wir das eine Werden raus. Ja, wer kümmert sich um die Leute? Vielleicht hast du das auf dem Herzen, sie den Menschen hinzugehen. Klar, die können kein Deutsch und die werden dich erstmal angucken wie das erste Auto, aber die sind froh, dass jemand kommt und ihnen hilft. Das sind, glaube ich, Schritte und Dinge, die Gott uns wichtig macht und wo wir immer wieder an dieser Entscheidung stehen. Setze ich mich an diesen Tisch, lass mich von diesen Dingen beschenken, geh hinaus und tu das, was Gott von mir möchte. Am Ende der Bibel, wer schon mal so weit vorgedrungen ist, ist die Offenbarung. Und in der Offenbarung gibt es 7 Schreiben an 7 Gemeinden. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Schreiben. Und ich würde mir echt mal wünschen, auch wenn ich Angst hätte, was da drin steht, aber dass Gott heute mal, wir haben keinen Briefkasten, aber ich würde heute noch einen ranschrauben und Gott wirft doch mal diesen Brief ein und wir sind die 8. Gemeinde, an die er einen Brief schreibt. Es würde mich brennend interessieren, was Gott in diesen Brief hineinschreiben wird über uns. Steht dort drin, ich lobe euch dafür, für eure Ausdauer, ich lobe euch für eure Hingabe, ich lobe euch dafür, dass ihr Liebe in eurem Herzen tragt, dass ihr unerschütterlichen Mut habt. Oder steht vielleicht, wie bei einigen dieser 7 Schreiben drin, Freunde, ihr habt irgendwie die Liebe an mich verloren und ihr müsst irgendwie wieder zurückfinden zu dem, was ich euch wirklich schenken will und was ihr am Anfang mal gefühlt habt in eurem Herzen und auf was eure Entscheidung zu mir beruht. Oder steht dort vielleicht drin, dass wir lauwarm geworden sind, dass wir nicht mehr dieses Feuer in unserem Herzen tragen, mit Gott gemeinsam können wir alles schaffen. Wir sind Jesus-Freaks. Ja? Auch wenn das vielleicht im ersten Moment nicht so wirkt, außer an unseren Sofas, dass die ein bisschen älter sind. Und am Schimmel an den Wänden. Haben wir extra, ja? Ist gar nicht so einfach, das zu kriegen heutzutage, Schimmel. Und ich weiß, nicht jeder von euch trägt irgendwie in seinem Herzen, ich bin ein Jesus-Freak, kann ich ja verstehen. Und ich war vielleicht auch noch nie so dieser Jesus-Freak irgendwie, der im Buche steht und den man sich vorstellen würde. Aber was Jesus-Freaks von Anfang an auf dem Herzen hatten, war unendliche Liebe zu Gott, gucken, was Gott von einem möchte und hinausgehen und Leuten das geben, die keine Chance haben, die wahrscheinlich nicht irgendwie über die Kirchenschwelle kommen oder die nicht den Mut haben, irgendwie erste Schritte zu gehen. Das war die Aufgabe von Jesus Freaks. Und das haben jahrelang Jesus Freaks gemacht. Die sind zu den Leuten hingegangen, wo wir gesagt hätten, will ich nicht. Das will ich dir meiner Prostituierten. Und ich wünsche mir irgendwie nicht, dass wir jetzt wieder Jesus Freaks werden, dass wir uns die Haare runterrasieren, grün färben und irgendwie als Punker auf der Straße lungern. Aber ich wünsche mir, dass wir wieder selbst als Gemeinde so eine Liebe entwickeln und so einen Heißhunger danach entwickeln. Gott, was möchtest du mit uns tun? Wir brauchen irgendwie nicht noch eine Gemeinde im Erzgebirge, die dort sitzt, sich wohlfühlt, so wie sie ist und sagt, schön ist. Und wir loben ein bisschen Gott und machen ein bisschen Lobpreis und vielleicht können wir am Lobpreis noch ein bisschen feilen, dass er noch ein bisschen schöner klingt oder dass drei Mann mehr irgendwie ihre Hand heben. Das ist alles cool, wenn das passiert irgendwie. Aber das ist doch nicht der Grund, warum es Herzstück Jesus Freaks gibt. Der Grund, warum es uns gibt, ist doch, dass Menschen erfahren, dass Gott sie lieb hat. Und wie der Weg aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann nicht sagen, das ist irgendwie unser Weg, das Leuten zu sagen, sondern wir sind dieses Puzzle und jeder Einzelne hat was von Gott mitbekommen, das Menschen irgendwie weiterzugeben, was Gott ihm selber gegeben hat. Am Ende dieser sieben Schreiben, also fast an jedem Schreiben, am Ende steht der Satz, wer bereit ist zu hören, der höre auf die Worte, die der Geist der Gemeinde gibt. Wenn hier Predigten stattfinden, dann ist sicherlich nicht jedes Wort irgendwie gefiltert durch einen göttlichen Filter und alles ist irgendwie von Gott, aber der Inhalt, der hier passiert und fast jede Woche sind Dinge, die Gott, die der Heilige Geist euch geben möchte. Und wenn hier am Ende dieser Schreiben steht, wer bereit ist zu hören, dann nimmt diese Worte auf, dann ist das ein Aufruf an uns. Und ich kann nicht, wie gesagt, nicht jedem sagen, das ist der nächste Schritt, sondern das müsst ihr mit eurem Herzen prüfen. Und ihr müsst gucken, wo tut euch Gott irgendwie so ein bisschen, ja, man merkt es einfach, wo man sich angesprochen fühlt, wo man merkt, Mensch, das ist eigentlich mein Herz, dort habe ich eigentlich eine Sehnsucht, aber ich habe halt Angst davor. Ich möchte heute mit der Predigt nicht irgendwie auf eurem Gewissen rumtrampeln und irgendwie schwarz malen und alles irgendwie schlecht dastehen lassen, sondern ich wünsche mir, dass wir neu entzündet werden und dass wir Mut bekommen, Schritte zu tun. Und das ist ganz verschieden, wie gesagt. Das kann sein, dass du heute eine Entscheidung triffst, ich möchte mit dem Mitch nochmal über Taufe sprechen, weil das ist in meinem Leben noch nicht passiert und Gott sagt, das ist mir wichtig. Vielleicht ist es das, dass du heute kommst und sagst, ich möchte irgendwann mal predigen in dieser Gemeinde, weil ich habe was zu sagen, ich habe was erlebt mit Gott. Und vielleicht ist es das, dass du deine Gitarre mal mitbringen möchtest und hier vorne sitzen möchtest und Gitarre spielen möchtest. Verschieb das nicht auf die nächsten 20 Jahre, sondern fang an, die Dinge zu tun, wenn du merkst, die sind dran in meinem Leben. Ich kann euch leider nicht beruhigen, dass danach irgendwie Ruhe einkehrt, sondern Gott wird wieder neue Dinge für euch haben. Aber das ist doch das Coole. Es bleibt nicht stehen. Wir wollen doch auch kein Leben haben, was jeden Tag gleich ist und irgendwie mit der Mutti auf dem Sofa sitzen und immer nur Fernsehen gucken, sondern wir wollen doch was erleben. Wir fahren in den Urlaub, um neue Dinge zu sehen. Das ist doch eigentlich was uns hineingelegt worden ist, Neues zu erleben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, all diese Schritte werden euch erstmal Angst machen und werden Mut benötigen. Es wird nichts dabei sein, wo man sagt, man kann mit Gott irgendwie so lange drüber beten und drüber reden, dass man irgendwann sagt, ne Mensch, jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt gehe ich los. Ich kann euch versprechen, das wird nicht passieren. Wir könnten jetzt die Predigt noch eine Stunde ranhängen und ich würde euch noch ein paar Stellen aus der Bibel vorlesen von Leuten, die das genauso erlebt haben. Da gibt es zum Beispiel einen Mose, einen Noah, einen Jonah, einen Josef, einen Petrus. Alle haben gesagt, ich habe Angst davor, ich kann das nicht, es gibt bessere. Auf verschiedenste Art und Weisen. Nicht jeder ist vom Fisch gefressen worden, der eine schon. Vom Goldfisch ist schwierig, da muss ich es mal ganz schön weit aufreißen. Bei Gott ist nichts unmöglich, es wird diesen Mörder-Goldfisch geben. Also die Bibel ist uns ein Vorbild in dem, dass es herausfordernd sein wird und dass es nicht einfach sein wird. Aber vielleicht machen wir uns mal vielleicht opfern wir mal die Zeit und lesen tatsächlich mal die Stories von diesen 5, 6 Leuten, die ich jetzt genannt habe. Und wir werden merken, wow, was ist dort hinten rausgekommen? Am Ende von diesem, ich kann's nicht und schick jemand anders und ich renne in der andere Richtung, weil Gott möchte dorthin, aber ich möchte dorthin. Was ist dabei rausgekommen? Das ist, unsere Bibel ist geprägt von solchen Geschichten und solchen Leuten und solchen Stories. Wir können also darauf vertrauen, dass wenn wir von Gott angesprochen werden und wenn Gott uns Dinge wichtig macht und wir, altes Wort, gehorsam sind und unseren Mut zusammenkratzen und vielleicht sogar noch mehr und einfach mal losmachen, dass er die Dinge segnen wird. Und wir können uns aber auch sicher sein, wenn wir das nicht tun, dann wird nicht immer ein anderer kommen, der die Rolle irgendwie einnimmt, sondern dann werden manchmal auch Chancen vertan. Und dann werden auch für uns als Gemeinde Chancen vertan. Das sind nicht, wie gesagt, ich will mit der Gemeinde nicht irgendwie, dass wir irgendwann mal 10.000 Mann hier sitzen. Deswegen predige ich das nicht, sondern unser Herz sollte voll davon sein, irgendwie Wege zu finden, Gottes Wort in diese Welt hinauszutragen. Wie auch immer das aussieht, dort seid ihr grundverschieden. Genug gesagt. Ich möchte noch beten und dann kommt nochmal unsere Lobpreiser nach vorn. Gott, ich möchte danken dafür, dass du ja keine irgendwie Superhelden geschaffen hast, die dein Werk hier auf Erden vollbringen, sondern dass du solche Laien und Luschen und Versorger nimmst wie uns, Herr. Danke, dass du das als Puzzle gestaltet hast und dass du möchtest irgendwie, dass diese Dinge zusammengefügt werden, dass wir uns finden, dass wir gemeinsam anpacken, dass jeder irgendwie das, was er von dir bekommen hat, mit hineingibt und dass daraus dein Reich gebaut wird, Herr. Und Herr, ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum mit Mut segnest, einen Schritt zu gehen, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment uns Dinge wichtig machst, was dieser Schritt ist, jedem Einzelnen, Herr. Und danke Gott, dass du uns nicht wegtust, wenn wir schon so oft irgendwie deine Hand ausgeschlagen haben und irgendwie den Weg nicht gegangen sind. Danke Gott, dass du gnädig bist und immer wieder kommst und immer wieder Angebote machst, Herr. Und ich wünsche mir jetzt, dass du diesen Abend segnest und dass du jedem Einzelnen einfach gute Gemeinschaft hier schenkst, Herr. Amen.